Stellen Sie sich vor, es ist 2027. Ein Erbe sitzt vor seinem Laptop, 35 Jahre alt, gerade 40 Millionen geerbt. Er sucht einen Vermögensverwalter. Er googelt, findet 10 Profile. Alle haben perfekte Websites, perfekte Videos, perfekte Texte. Und er weiß, 9 davon könnten KI-generiert sein. Vielleicht alle 10. Wie entscheidet er? Er schaut, wer schon 2025 gepostet hat, wer einen Podcast seit 2 Jahren führt, wer eine echte Geschichte hat, die man nicht über Nacht fälschen kann. Zeit. Das ist der einzige Beweis für Authentizität, der 2027 noch zählt. Und Zeit kann man nicht nachholen. Willkommen beim Wake-Up-Call-Podcast. 2026 ist das entscheidende Jahr. Das Jahr, in dem sich entscheidet, wer die nächsten Jahrzehnte UA, NW, I, Kunden gewinnt. Und wer in der Masse der KI-generierten Profile verschwindet. Dieses Jahr wird dieser Podcast ein zentrales Thema verfolgen: Zeit und Authentizität. Die einzigen Dinge, die uns von künstlicher Intelligenz unterscheiden werden. Und wie Vermögensverwalter, Family Offices und Finanzberater diese jetzt aufbauen, bevor das Fenster sich schließt. Alexandra Weck führt durch diesen Podcast. 17 Jahre Finanzbranche. UBS, Fidelity, UniCredit Trading Floor. Über 30 Milliarden Euro betreutes Vermögen und hunderte Vermögensverwalter, Family Offices und Fintechs über die Jahre. Sie weiß, was auf dem Spiel steht. 83,5 Billionen Euro Vermögenstransfer. 81% der Erben feuern den Berater ihrer Eltern. Und eine Generation, die nur denen vertraut, die sie schon kennen. Das Fenster ist offen. Noch, das ist Ihr Wake-up-Call.
Herzlich willkommen zum Wake-up-Call. Heute wieder eine ganz spezielle Episode, denn ich habe einen Gast dabei. Mein heutiger Gast ist Dr. Jürgen Schröder und ihn in eine Schublade zu stecken, ist nahezu unmöglich. Er war über 30 Jahre bei McKinsey, zuletzt als Senior Partner und Mitglied des Deutschen Boards, hat dort sehr viele Themen betreut, europäische Marketing und Sales Practice. Er ist promovierter Ökonom und Sinologe. Unternehmer, Investor und teilweise auch Aufsichtsrat. Er ist Gründer und Chairman der Rhein-Polo-Akademie. Und da steht übrigens auch mein Pferd Camilla. Der ein oder andere von euch hat sie schon mal auf Fotos und Videos gesehen. Jürgen ist aber auch, und das ist jetzt ganz wichtig, leidenschaftlicher Polospieler, engagiert sich aber auch mit einem Format, was er damals erfunden hatte, Rock gegen Hunger für die Welthungerhilfe. Und Jürgen ist Familienvater. Jürgen, schön, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, und Jürgen, von wo schaltest du dich denn heute hier in meinen Podcast?
Ich habe das große Vergnügen, in meinem Haus am Mallorca Polo Club zu sitzen, wo ab Donnerstag das nächste 12-Goal-Turnier stattfindet. Und wir sind mitten in der Vorbereitung, mit Ausnahme dieser kleinen Podcast-Szene hier.
Da bin ich sehr froh, dass wir es geschafft haben, dich vor die Kamera zu bekommen, weil wir gehen da gerne auch später nochmal genauer in den Polosport rein. Für alle, die sich immer schon mal dafür interessiert haben, und wir erklären auch vor allen Dingen, warum Polo, so wie wir das auch praktizieren, in der Regel nichts mit dem zu tun hat, was man so auf RTL exklusiv dann sieht, über St. Moritz mit ganz viel Champagner und Gold. Natürlich, das gehört irgendwo dazu. Aber das ist nicht der Einblick, den wir heute in den Sport geben wollen. Und ja, es ist ganz viel, vor allen Dingen Training wahrscheinlich, Jürgen. Ich glaube, du hast ein bisschen Muskelkater. Aber bevor wir da gleich einsteigen, für jemanden, der dich noch nicht kennt, sag doch mal in 2, 3 Sätzen, wer du bist und was dich antreibt.
Ja, wie gesagt, mein Name ist Jürgen Schröder, Kind des Ruhrgebiets. An der Ruhr-Universität Bochum mein Diplom gemacht, die Promotion. Und dann 1993 nach der Promotion zu McKinsey gegangen, dort knapp 30 Jahre ein sehr erfolgreiches, aber auch hektisches und spannendes Beraterleben durchlebt.
Ohne KI vor allen Dingen.
Oh, ja, die KI, die haben ja damals die Berater mitgebracht. Also die externen Berater war ja früher KI. Heute ist KI dann eher der Agent. Früher war es der Berater, heute auch noch, aber vielleicht in der Kombination. Aber wie gesagt, als ich angefangen habe, keine KI, am Anfang keine Handys. Es lief noch mit Faxgeräten. Das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Und ja, das war so die nach der Promotion dann die zweite Karriere. Und jetzt bin ich in der dritten Karriere. Also seit 2018 baue ich nicht nur meine eigenen Polo-Fähigkeiten aus als Spieler und Captain eines Polo-Teams, sondern parallel eben die Rhein-Polo-Akademie als Vehikel, um den Polosport in Deutschland zu fördern, auf breitere Beine zu stellen und einfach die Einstiegshürde tiefer zu legen, nach dem Motto einfach Polo lernen.
Genau, also du sagst es ja auch überall, also es gibt ja nahezu keinen LinkedIn-Beitrag, wo ich, wenn ich was mit Pferden mache oder mit Pferden poste, schreibst du immer einfach Polo lernen. Also das ist genau das Motto und die Podcast-Episode heute soll ja auch eine Einladung für alle sein, sich damit mal zu beschäftigen, ohne Berührungsängste, weil wir alle kennen diese Bilder, die Privatjets und die Pelze, die Champagner etc. und die Reichsten der Reichen und man sagt ja auch, es ist ein Sport der Könige und dadurch wird natürlich ein gewisses Narrativ irgendwo auch gefüttert. Bevor wir da gleich weiter einsteigen, vielleicht erst nochmal, also du hast eine sehr beeindruckende Laufbahn hinter dir und da könnte man ja meinen, okay, du lehnst dich zurück nach 30 Jahren McKinsey und genießt jetzt quasi anderen Hobbys, aber wie bist du eigentlich dann zum Polo gekommen? Weil es ist ja nicht so, dass man sich denkt, was könnte ich jetzt mal heute machen? Jetzt mache ich mal Polo. Also normalerweise, so Menschen gehen ja dann auf den Jakobsweg oder machen eine große Reise. Wie bist du zum Polo gekommen? Was war dein Moment, wo du gesagt hast, das muss ich jetzt auch starten?
Ja, wie das Leben so spielt, ein Leben voller Zufälle, so ist auch mein Einstieg in den Polosport kompletter Zufall gewesen. Also was man wissen muss, also bis 2017 habe ich noch nie auf dem Pferd gesessen, mit Ausnahme mal so Reiter oder Kinder auf dem Bauernhof im Urlaub, aber also ich war ein Nichtreiter und war dann mit Freunden im Skiurlaub und habe dann da im Skiurlaub, wie man dann so kompetitiv, also das ist ja, ich sag mal, als McKinsey-Berater, das Leben ist immer ein Wettbewerb und lieber tot als Zweiter, in Anführungsstrichen, ist dann natürlich auch der Skiurlaub immer eine Competition gewesen und die habe ich in dem Fall dann mit meinem heutigen Polo-Freund und Nachbarn Patrick erlebt und hab dann so ein bisschen bezogen auf seine Tiefschneekünste gefrotzelt, wo er dann sagte, Jürgen, das will ich mal sehen, was du so kannst. Wenn wir zurückkommen aus dem Skiurlaub, setze ich dich auf eins meiner Polo-Pferde. Also make a long story short, Patrick, mit dem ich im Urlaub war, die Familie ist eine Reiterfamilie, er selbst hatte ein Polo-Team und hat mich dann tatsächlich am 7. Januar 2017 auf eines seiner Polo-Pferde gesetzt, mit einem Polo-Trainer zusammen, mit dem spiele ich heute noch. Das ist der Juan Correa bei uns im Polo-Park.
Juan ist als Trainer. Liebe Grüße also, gehen raus.
Mhm. Eine Legende als Argentinier über 20 Jahre im deutschen Polosport. Mit dem habe ich dann meine erste Reitstunde am 7. Januar 2017 gehabt.
Und wie war's?
War so fasziniert, dass ich also, ich sag mal, in der ersten Stunde galoppiert bin mit einem Trainer auf einem zweiten Pferd neben mir, der mich betreut hat. Eine Hand, beim Polo reitet man ja alle Zügel in der linken Hand, rechte Hand am Sattel. Und irgendwie habe ich es hinbekommen, nach 45 Minuten noch wohlbehalten auf dem Pferd zu setzen, hab galoppiert und war komplett begeistert, wie das alles lief. Muskelkater ohne Ende
und zwar
sowohl in den Armen als in den Beinen als auch im Rücken, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist ja mal ein ganzheitliches Thema, spannend und ja, ab da war ich infiziert. Also Polo ist auch schnell ein Suchtsport und das war mein Einstieg. Plus damals war mir schon klar, dass ich 2020 bei McKinsey retiren werde, also in den Ruhestand gehe, als das heißt jetzt heute Senior Partner Emeritus in dem Status bin und mir überlegen musste, was mache ich weiter. Und da ich immer gerne neue Sachen lerne, in rechts und links auch schaue, habe ich gesagt, ich will nicht als weiter als Berater machen, nur mit einer anderen Visitenkarte, sondern will mal ganz was Neues erleben. Und wenn man dann Sport, Business, Netzwerk dann in dieser Polo-Geschichte verbinden konnte, habe ich gedacht, da wird ein Schuh draus, das ist meine dritte Karriere.
Ja, spannend. Das heißt, du hast auch vorher nie Berührungspunkte mit Polo gehabt, dass du mal Turniere dir angeschaut hast oder...
Das, mit einer Ausnahme wäre das richtig. Ich habe 2012 zum ersten Mal in Düsseldorf ein Highball-Turnier gesehen. Damals bin ich vom Breidenbacher Hof als Gast, VIP-Gast eingeladen worden.
Schrecklich.
Also das ganze schreckliche Paket mit Champagner trinken, High Heels und Fingerfood erlebt und habe mir das angeschaut, war begeistert von diesen Polospielern und habe mir gedacht, naja, das ist so als Berater, wenn man dann am Wochenende nochmal Zeit hat, ein bisschen joggen zu gehen und mit dem Hund zu spazieren.
Du hast gedacht, das ist so ein bisschen wie entspannt golfen gehen, so, ne?
Das war, aber ist es eben nicht. Und das war dann der Sport vom anderen Stern, für mich weit weg. Aber genauso weit weg war mental das Thema, mit Golfen anzufangen. Da habe ich mir gesagt, das kann ich immer noch in ein paar Jahren machen. Und insofern war ich fasziniert. Und als ich dann aber diesen Zufall, den ich geschildert habe, da im Skiurlaub hatte und erst mal selber dann am Polofeld gesessen habe, da war ich dann infiziert. Aber das war 5 Jahre später.
Das ist spannend. Da wir ja so einen sogenannten Bildungsauftrag auch verfolgen wollen, erzähle ich vielleicht ganz kurz auch meine Polo-Geschichte, weil ich bin im Gegensatz zu dir ein absolutes Pferdemädchen. Und du weißt ja, was das bedeutet aus deiner eigenen Familie heraus, weil nur on a side note, Jürgens Tochter ist sehr erfolgreich im Springsport. Von daher, du weißt, was das bedeutet. Ich war auch so ein Pferdemädchen, allerdings meine Eltern konnten mir wirklich so gut wie gar nichts dementsprechend auch bezahlen und bieten. Und deswegen, ich hatte eine Reitbeteiligung. Und das war die schönste Zeit der Welt. Ich war immer im Stall, ich habe Hausaufgaben da gemacht. Also ich war rund um die Uhr dort. Ich hatte aber, weil es eben bei meinen Eltern finanziell auch, also wir hatten alles, aber es gab einfach keinen Luxus sozusagen. Und deswegen wäre nie denkbar gewesen, dass ich Pferdesport betreiben kann im Sinne von Dressur, Springen, irgendwas. Es wäre nie gegangen. Und ich habe dann irgendwann, als ich in München gelebt habe, und auch München war damals schon teuer, war ich immer Zuschauer bei der German Polo Tour, weil es war immer in Holzkirchen und es war immer so mein Highlight im Sommer und ich dachte, wow, was ein toller Sport, so toll. Aber das war so weit weg für mich, mit auch einerseits zeitlich hätte ich es gar nicht hinbekommen, mit dem Gehalt auch nicht und ich habe einfach immer auch diese Vorurteile gehabt, krass, das sind alles nur Superreiche, die das spielen können, das kann ich nicht machen. Und dann kam auch Corona, also ich hatte auch eine Polo- und Corona-Geschichte. Und dann war ein Turnier in Berlin und wo auch der Jan Erik abends wieder da war und auch als Moderator und wir saßen alle so am Lagerfeuer und das ist ja so auch, wovon Polo lebt, ne? So die Gemeinschaft vor allen Dingen auch. Egal wer wie viel Geld hat, am Abend sitzen alle zusammen und es ist völlig egal, ob du Pferde hast oder nicht. Und sie haben mich dann halt überredet und meinten, ja, aber fang doch mal an und wenn du eh schon das cool findest. Und ich so, ja, nee, kann ich mir nicht leisten, 8 Pferde zu haben. Musst du ja gar nicht, du kannst mal Stunden nehmen. Und dann dachte ich so, oh, das ist aber spannend. Das heißt, ohne eigenes Pferd kann ich das schon mal lernen. So, und dann habe ich mich da reingefuchst. Und meine erste Polostunde hatte ich dann aber durch Zufall am Chiemsee. Und Jan Erik hat meinen Ball dann geklaut, weil er hat sich dann einfach spontan ein Pferd organisiert, weißt du, so irgendwie, glaube ich, ohne Sattel und irgendwie keine Ahnung was und luchst mir einfach den Ball ab und das war meine erste Polostunde und ich hatte Muskelkater des Todes am Abend, wirklich sogar die Hände konnte ich nicht mehr bewegen und ich dachte auch, boah, das ist was, das ich für immer machen möchte und so hat das auch angefangen. Ja, und mittlerweile habe ich mein eigenes Pferd, die gute Camilla, die ja bei euch sehr gut versorgt wird und so schnell kann es gehen, ne? Also ja, Polo ist da schon wirklich eine feine Sache. Genau.
Ja, das ist wie im Business. Also die Welt ist klein und wie im Business, wenn du einen hohen Marktanteil anstrebst, musst du ja nur schlau sein und den Markt möglichst klein definieren. Das erleichtert das Ganze. Und so ist es im Polo. auch. Es ist eine kleine Welt und mit hohen Ambitionen kann man relativ schnell viel erreichen. Also du hast ja schon zweimal jetzt die German Polo Tour angesprochen. Die wird ja organisiert vom Christopher Kirsch, eine weitere Legende neben Juan und Correa im deutschen Polosport, langjährig auch Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Ja. Und insofern habe ich dann auch mit Juan Correa und Christopher Kirsch mich zusammengetan und auch deutsche Meisterschaft gespielt. Und nachdem ich ja 2017 angefangen habe, sind wir 2020 dann deutsche Polomeister im Medium Goal geworden.
Und das, obwohl du vorher noch nie, also du bist nicht mit dem Pferd unterm Hintern aufgewachsen, ja? Also genau. Das muss man an der Stelle einfach mal sagen, ja?
Totaler Quereinsteiger, aber sehr ambitionierte Ziele, die man dann auch verfolgt und natürlich auch erreichen will. Und das führte dazu, dass ich noch vor meinem Ausscheiden bei McKinsey Ende 2020 im Sommer die deutsche Meisterschaft gewonnen habe und zu dem Zeitpunkt vermutlich der einzige McKinsey-Berater in Deutschland war, der amtierender deutscher Meister ist.
Okay, also Jürgen, das ist, das kann man sich mal aufs LinkedIn schreiben. Ja. Nee, sehr witzig, aber genau das ist ja das, ne? Wir wollen ja heute mal ein paar Einblicke geben. Und es gibt eigentlich in allen größeren deutschen Städten die Möglichkeit, es mal auszuprobieren, ob das jetzt in Hamburg ist oder eben bei euch am Heisterfeldhof, da kommen wir aber gleich nochmal genauer drauf zu sprechen, oder eben in München, in Berlin, Stuttgart etc. Also jeder, der in der Nähe von einer größeren Stadt wohnt, kann das sich auf jeden Fall, oder ne, Mallorca, wir haben jetzt gehört, du bist auf Mallorca. Also jeder, der jetzt zuhört und sich überlegt, ah, Mallorca, wäre mal schön, mal wieder was Sportliches zu machen, ne? Dann gerne mal auch auf dich zugehen. Aber als du dann damit angefangen hast, und das finde ich zum Beispiel spannend noch zu sagen, es gibt relativ viele Menschen, die Polo erst spät anfangen, nämlich oft dann nach ihrer beruflichen Karriere oder in der zweiten Hälfte der Karriere. Also wenn man eben natürlich auch ein bisschen irgendwo Geld dafür zur Verfügung hat. Oder aber, was eben spannend ist, viele fangen auch gleichzeitig Polo und Reiten an. Weil ich höre immer wieder, ja, man muss doch reiten können dafür. Und der Witz an der Sache ist ja, die meisten sehr erfolgreichen Polospieler haben ja vorher keinen anderen Pferdesport gemacht. Weil was ich immer wieder sehe, dass wenn du normale Reiter aus dem klassischen Umfeld nimmst, wenn die dann anfangen, Polo zu spielen, dann tun die sich sehr schwer mit dieser Reitweise in der Regel, ne? Weil es einfach komplett was anderes ist.
Das ist so, ja.
Ja, die einzige Haltung, die zählt, neben natürlich, dass man integer sein sollte, klar, aber die Haltung, die zählt, ist eher, dass man sich halt hält auf dem Pferd, ja. Also es gibt keine Noten für, wenn man besonders gut dabei aussieht. Genau.
Es gibt ja die einfache Regel, also Reiten lernen kommt von Reiten. Also je mehr man reitet, desto besser lernt man das Ganze. Ja. Und insofern ist dann diese Quereinsteiger, die du ja genannt hast, also wie auch ich selbst, dass dann Polo macht süchtig, und wenn man dann jeden Tag auf dem Pferd sitzt und wenn man dann auch nicht nur ein Pferd hat, sondern 4 oder 6 Turnierpferde, die müssen ja alle bewegt werden, dann ist man automatisch dabei, eine Stunde, anderthalb Stunden täglich oder zumindest 5-mal die Woche zu reiten. Und das hilft natürlich. Und wenn man einmal dabei ist, ist so ein bisschen wie Fahrradfahren, auch wenn man im Winter mal eine Pause macht. Das geht dann immer weiter, wird immer besser. Und es sind auch hervorragende Pferde, die sehr gechillt sind, sehr auf den Sport ausgerichtet sind. Die machen einem das Reiterleben beim Polo natürlich auch einfach.
Genau, das stimmt. Also das kann ich auch bestätigen. Da hast du natürlich einen wichtigen Punkt. Wir wollen auch dann später, gehen wir nochmal kurz in das Thema Pferdehaltung auch rein, weil das ist auch immer wieder mal so ein Kritikpunkt. Berechtigt natürlich, den gibt es in jedem Sport, wo es auch mit Tieren zu tun hat. Aber wir wollen natürlich ein paar Einblicke dann auch mal später vom Hof geben und von der Haltung, weil am Ende, das fand ich am Polo immer so spannend auch, dass das Pferdewohl wichtiger ist als das der Reiter. Also ich habe schon Unfälle gesehen, wo, wenn dem Reiter was passiert ist, dann wurde nicht abgepfiffen. Und sobald natürlich nichts Schlimmes. So, also wenn mal einer runterfällt, dann wird nicht sofort abgepfiffen oder so. Aber wenn eben Dinge passieren, wo tendenziell das Pferd ein Risiko nehmen könnte, wird ja schon vorher abgepfiffen, ne? Also allein aufgrund von bestimmten Manövern, die verboten sind. Und wenn sich das abzeichnet, dann wird schon vorher abgepfiffen. Und an sich muss man ja auch sagen, so ein Turnierpferd ist ein paar Minuten dann im Spiel und den Rest der Woche wird auch teilweise Pause gemacht, gechillt. Die Haltung ist phänomenal, ja, aber ich wollte jetzt nicht vorgreifen. Vielleicht noch eine Sache, bevor wir dann gleich weitergehen. Wie sieht denn jetzt dein typischer Tag heute aus, wo du nicht mehr Berater bist? Ja, also was machst du heute so dann den ganzen Tag außer Polo spielen?
Ja, der typische Tag besteht auch daraus, dass ich um 12 Uhr hier jetzt ein Business Lunch habe mit einem CEO einer größeren deutschen Unternehmung, mit dem ich seit langer Zeit auch, ist auch McKinsey-Alumni, freundschaftlich verbunden bin, und man trifft sich privat, tauscht sich aber auch über Themen wie beispielsweise AI in Industrial aus und ja, hat ein nettes inhaltliches Netzwerk-Lunch, was einfach Spaß macht, das Thema Lunch auf Mallorca mit Business zu kombinieren. Und dann um 15 Uhr heute Nachmittag treffe ich zwei, ich sage jetzt mal Dienstleister, die beide im High-End Entertainment hier auf Mallorca unterwegs sind, um es neutral zu formulieren, die hohes Interesse daran haben, mal ein Turnier oder eine Mannschaft zu sponsern, um dort sehr exklusiv mit eher 3 als 5 Kunden dort einen Tag beim Polo zu erleben und so ihren Kunden, die ansonsten zum Beispiel Yachten chartern, dort mal ganz was anderes zu bieten und den Einblick ins Polo nicht von irgendeiner Tribüne, sondern live mit der Mannschaft hautnah im Mannschaftszelt, unter dem Mannschaftszelt, neben den Pferden zu erleben und vielleicht sogar nochmal das Kind aufs Polo-Pferd zu setzen und eine Runde zu drehen. All das geht beim Polo, und ja, das ist so das Thema nebenher, weil ich bin ja nicht nur Polo-Spieler, sondern eben Polo-Unternehmer und habe die Zielsetzung, das entsprechend weiterzuentwickeln, und so gestaltet sich dann der Tag.
Zum Thema Unternehmertum. Also du hast ja jetzt, wie gesagt, wir haben es ja schon gehört, 30 Jahre McKinsey, eine der renommiertesten Beratungen der Welt, hast es sehr weit nach oben geschafft und natürlich dann auch noch als erster McKinsey-Berater German Polo Tour gewonnen. Was war, wenn du jetzt nochmal auch darüber rekapitulierst, was waren rückblickend auch die wichtigsten Hebel auf deinem Weg, in deiner Karriere? Was hat dich da vielleicht noch so geprägt?
Das eigentlich die permanente Neugier, Sachen zu lernen. Irgendwann gab es ja dann mal die Dotcom-Blase, also Geschäftsmodelle zu lernen, mit neuen Technologien zu arbeiten und für solche Themen offen zu sein. McKinsey als globale Beratung, Strategien für Südamerika oder China zu entwickeln, mit anderen Kulturen, Menschen zu arbeiten, um eben was Neues zu lernen. Und parallel dazu immer das Ganze als Profession zu sehen, anderen auf der Klientenseite, Executives, dem CEO oder anderen Seniors zu helfen, sie erfolgreich zu machen. Mhm. Und das ist letztendlich, wenn das die Zielsetzung ist, und man macht die anderen erfolgreich und macht das als Dienstleister oder als eben Profession, wird das automatisch dann auch der eigene Erfolg. Aber das ist so die Quintessenz. Das gilt auch beim Polo, es gilt sicherlich auch im ganzen Finanzumfeld, in der Vermögensberatung. Wenn das eigene Ziel ist, die anderen in dem, was sie erreichen wollen, erfolgreich zu machen, diese Ziele zu erreichen, dann fällt irgendwo auch der Erfolg für einen selbst ab. Und umgekehrt, wenn jemand anfängt zu erzählen, was XY kostet,
dann hast du schon verloren. Wenn du in einer Preisverhandlung bist, hast du schon verloren. Ja, weil das ist genau das, was ich ja auch immer wieder meinen Kunden und Kundinnen predige, schafft es, dass ihr so wertvoll seid für euer Gegenüber, dass der Preis im Prinzip wie keine Rolle spielt. Und ich meine, wir reden ja hier gerade in der Finanzdienstleistung, sind ja die Modelle irgendwo standardisiert. Hier geht es ja nicht darum, dass du 80-90% mehr verlangst als jemand anders. Ne? Also, aber das ist immer wieder der Punkt, was ich höre. Vielleicht noch eine Frage dazu, weil ich glaube, da können wir alle noch von dir auch profitieren und noch was mitnehmen. Was hast du in all den Jahren über gutes Marketing und Vertrieb gelernt, was heute noch genauso gilt?
Ja, das ist einer, also ich habe ja Marketing unter anderem bei Meffert, bei dem Marketing-Professor in Deutschland.
Meffert. Legende, ja, ich hatte Legenden. Auch die Bücher im Marketing. Ja, also
und ich habe auch gemeinsam, durfte ich dann auch während meiner McKinsey-Zeit das ein oder andere Branding-Konzept oder Marketing-Konzept mit der Uni Münster in der Kooperation weiterentwickeln und so hat man sich sehr intensiv kennengelernt. Und geht's konkret zu deiner Frage, was ist gutes Marketing? Gutes Marketing ist nicht die Erfüllung von Kundenwünschen, sondern das Abgreifen von Zahlungsbereitschaft. Und das hat mich lange geprägt, prägt mich immer noch und macht das auch erfolgreich. Und wenn man dann versteht, was, das ist die Brücke zu dem, was ich vorher gesagt habe, versteht, was die Ziele des anderen sind, wie er erfolgreich wird, dann ist das Thema abgreifende Zahlungsbereitschaft einfach ein natürliches Outcome.
Und das ist ja auch was...
Nutzenbasiert dann.
Ja, klar. Du, ich sag das ja auch immer wieder, weil das Thema ist ja, manche Kunden wissen ja auch gar nicht, was sie wollen. Deswegen, wenn du versuchst, immer die Kundenwünsche zu erfüllen, manche Kunden wissen das ja gar nicht. Das war ja, das perfekte Beispiel ist ja das iPhone von Steve Jobs. Das erste. Keiner hat ja vorher, hätte ja gesagt, wir wollen sowas. Ja. Von daher, das ist... spannend, dass du das auf jeden Fall so sagst. Und wann hat sich bei dir das Denken vom Angestellten zum Unternehmer verschoben oder war das bei dir immer schon ein bisschen da? Was würdest du sagen?
Das hat sich verschoben beim Übergang von der Promotion in das McKinsey-Beraterleben. Und insofern als eine Alternative wäre gewesen, an der Uni zu bleiben und zu habilitieren. Und parallel zur Promotion war ich dann auch wissenschaftlicher Mitarbeiter mit BAT 2a und das ist ja alles öffentlicher Dienst und habe ich zumindest für mich realisiert, dieses Leben als Angestellter in einem Umfeld, wo die nächste Beförderung oder der nächste Karriereschritt nur mit sehr viel politischen Hürden und Schwierigkeiten möglich ist, teilweise auch unabhängig von einer individuellen Leistung, habe ich für mich entschieden, mein Schicksal eher unternehmerisch anzugehen. Und in dem Sinne ist jedes Projekt bei McKinsey und auch als Juniorberater ist man Teil eines Teams und damit Unternehmer in diesem Team. Und muss als Teammitspieler, Teamplayer selber erfolgreich oder das Team erfolgreich machen. Und jedes Team ist letztendlich eine kleine, oder jedes Projekt dann eine kleine Unternehmung, weil der Folgeauftrag, dass der Klient sagt, Mensch, das war super, ihr habt mir geholfen, jetzt müsst ihr mir beim nächsten Thema oder dürft beim nächsten Thema mithelfen. Mhm. Also ich sag mal Stichwort Folgeauftrag. Das fällt dann raus, wenn man unternehmerisch das erfolgreich umsetzt, dann geht die unternehmerische Laufbahn auch weiter, sowohl durch die Projekte als auch durch das, was man eben dann bei McKinsey erreichen konnte und nach der Beförderung ist dann schon wieder vor der Beförderung, was aber eben keine Beförderung, sondern eine Wahl nach bestimmten Leistungsprinzipien ist und insofern ist man da wird von Anfang an quasi als Unternehmer innerhalb einer guten Konstruktion, Infrastruktur wie McKinsey aufgebaut und hat jederzeit die Chance, eben als Unternehmer auch was Neues zu lernen. Als ich Projektleiter war und gesagt habe, das habe ich jetzt verstanden, wie es geht, will ich was Neues lernen, dann bin ich für McKinsey ins Sao Paulo Office gewechselt, habe also nochmal zusätzlich unternehmerisch ein paar neue Sachen kennengelernt, also das Beratungsumfeld in Südamerika, also in Brasilien, Kolumbien. Bin danach in Deutschland Partner geworden, habe gedacht, was kann man als Partner erreichen? Habe dann damals unter anderem diese Kooperation mit der Uni Münster und dem Marketing entwickelt, um wiederum neue Konzepte, damals zum Stichwort Branding, mit der Akademie zusammen zu entwickeln und immer wieder die Chance, unternehmerisch tätig zu sein. Und als Beispiel, es war dann schon verlockend, mal zu sagen, manchmal geht raus, gründet, macht ein E-Commerce-Business auf. Und das fand ich verlockend. Und ich habe damals einen E-Commerce-Weinshop gegründet, aber eben für McKinsey. Und im Rahmen des E-Commerce-Weinshops haben wir dann Schulungen für Klienten entwickelt, wie man, heute weiß das jeder, aber damals, wie man AdWords bei Google bucht, wie man sichtbar wird, etc., etc. Und das Ganze, und da verbindet sich dann immer, ich sag mal, meine unternehmerische Leidenschaft mit dem Spaß an Netzwerken und Socializing. Der Weinshop hatte den riesen Vorteil, dass der erste Abend mit den Klienten in der Schulung darin bestand, mal unser Portfolio zu testen. Also Stichwort ein nettes Weintasting in der geselligen Runde, bevor dann am nächsten Tag das harte Lernen AdWords bei Google dann losging, um eben von den Buzzwords zu konkreten Sachen zu kommen. Und All diese Elemente waren immer Learnings, eine Reise Richtung mehr Unternehmertum. Und das hat mir weiter Spaß gemacht. Insofern war es dann auch noch konsequent nach McKinsey dann eine weitere unternehmerische Reise, also zur Professionalisierung des Polosports in Deutschland dann anzugehen.
Ja, da hast du recht auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für diese ganzen Einblicke. Wir haben ja auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich hauptsächlich auch aus der Finanzwelt, Vermögensverwalter, Family Officer, Banken. Also es wird immer mehr auf jeden Fall hier im Podcast. Und dadurch, dass du ja auch so viel Erfahrung hast, glaube ich, wäre das cool, wenn wir da auch noch mal eben einsteigen. Du hast ja auch in deiner Laufbahn mit vielen Führungskräften, Unternehmern etc. zu tun gehabt, auch mit vielen anspruchsvollen Klienten. Woran erkennt man denn heute einen Berater, dem man vertrauen kann? Was würdest du sagen? Oder was ist dir zum Beispiel auch wichtig? Weil du hast ja die andere Seite erlebt. Wenn du heute einen Berater buchen würdest, vielleicht auch für deine Finanzen oder was auch immer. Was wäre dir total wichtig bei dem?
Ja, also du hast das ja schon ein bisschen beschrieben. Und in allen möglichen Bereichen ist ja das Thema Arbeiten mit einem Partner, dem man vertrauen kann. Also das große Stichwort Trust. Und wie entwickelt sich dieser Trust? Der entwickelt sich eben, indem man in kleinen Schritten und auch verschiedenen Themen sieht, das ist jemand, mit dem ich zusammenarbeiten möchte, der mich professionell unterstützt, dem ich vertrauen kann und der mir, ich sage jetzt mal sehr, sehr weitreichend, in allen Lebenslagen hilft. Denn ich sage mal, so ein Thema Vermögensaufbau, Vermögensentwicklung betrifft ja auch vielfach dann ein bisschen mehr den Hintergrund, steuerlicher Hintergrund, familiärer Hintergrund etc. Insofern muss man Interesse an dem Menschen an seiner Person haben, um über diesen Austausch entlang dieser Themen dann sich ein Vertrauen aufzubauen und zu entwickeln. Da hilft natürlich die Visitenkarte. Also ich sag mal, mit dem Absender McKinsey hat man natürlich erstmal schon mal einen riesen Franchise und Vorschusslorbeeren, weil jemand sagt, Mensch, wenn der dann da so lange bei McKinsey ist und daherkommt, da kriegt er erstmal einen Vertrauensvorschuss. Aber den muss ich natürlich dann liefern. Da muss ich was für tun. Und das sind dann tatsächlich ein Verständnis. Jetzt gehen wir zurück in die Corporate-Welt, wie ein CXO in einer Organisation erfolgreich werden kann, sowohl persönlich als auch unternehmerisch. Was sind die Ziele? Wie kann man die erreichen? Und da mit sehr viel Know-how und Background versucht, dann hilfreich zu sein, diese Person erfolgreich zu machen Und das kann aber darüber hinausgehen. Meine Lieblingsgeschichte ist, ich bin mit einem Klienten mal in den USA unterwegs gewesen zu einer Akquise, M&A-Thema. Und der sagte dann zu mir, Schröder, Sie müssen mir helfen. Ich sage, klar, kein Thema. Und er hatte eine Liste, einen kleinen Spickzettel seiner Töchter dabei. Die wollten Levi's Jeans, folgendes Modell 501, 508 in 29, 32 haben. Und er sagte, das ist für mich irgendwie chinesisch. Ich habe keine Ahnung. Dann bin ich mit dem dann einkaufen gegangen und innerhalb von 5 Minuten haben wir die richtigen Six Pairs of White and Blue Jeans gekauft.
Du bist sagte, eben sehr lösungsorientiert gewesen,
ja, offensichtlich. Ja, lösungsorientiert, aber interessiert an der Person. Ja. Und der Klient war total happy und sagte, Schröder, mit dir kann man arbeiten. So. Und das ist jetzt nur eine Anekdote, aber zeigt, dass man eben holistisch an einer Person interessiert sein muss und helfen muss, Lösungen entwickeln muss. Und dann entwickelt sich dieser Trust und der ist letztendlich das Schmieröl in den Beziehungen und macht dann, also ich habe Klienten, die ich über 20 Jahre betreut habe, immer wieder, auch längere Zeit ohne Mandat, aber eben persönlich als Advisor. Und das zahlt sich immer aus, weil das zahlt ein auf die Franchise und Trust.
Ja, und anknüpfend an das ergibt sich wahrscheinlich sehr einfach die Antwort auf die nächste Frage. Was ist der häufigste Fehler, den Berater und Dienstleister machen, wenn sie um anspruchsvolle Kunden werben?
Ich sag mal, der erste Fehler ist, ein Standardprodukt anzubieten. Das kriegt er von jedem.
Oder eine Standardansprache. Ne?
Eine Standardansprache. So, ja. Also das ist der erste große Fehler. Und dann geht es eben um die Lösung. Und da gibt es einfache oder dann eben die komplizierte Lösung. Ist erstmal besser, den Kontext etc. zu verstehen. Das, was eigentlich tatsächlich gebraucht wird, das weiß der Einzelne oft gar nicht.
Korrekt.
Und insofern da tiefer zu gehen, besser zu verstehen, was gebraucht wird und zu sagen, die erste Lösung, die wir gerade im Kopf haben, ist gar nicht die richtige. Das kann ich dir gar nicht empfehlen, sondern in deiner spezifischen Situation mit den Rahmenbedingungen ABC braucht es eigentlich was anderes und auch mal, ich sag mal, den einfachen Abschluss und die erste Idee liegen zu lassen, zu sagen, nee, das machen wir nicht, sondern du brauchst eigentlich Folgendes und lass uns da mal dran arbeiten, ist komplizierter. Du kannst auch mit Mitbewerber XY da die einfache Lösung machen, aber ich möchte dir wirklich helfen, möchte dir weiterhelfen.
Ja.
Und deswegen mach ich lieber was anderes mit dir und ich würde mich freuen, wenn du die Reise mitgehst.
Ja, ja, und ich sehe das ja auch immer wieder, ne? Ich habe auch teilweise dann Kunden, die sagen, ja, wir machen erstmal die Webseite. Oder wir machen erstmal das und danach können wir ja zu. Und ich sage halt auch ganz oft, meldet euch lieber vorher, weil die Webseite werden wir so oder so wieder anschauen, weil die ist Teil einer Gesamtstruktur. Und was ich immer wieder sehe, ist einfach viele Berater einerseits, die sich da draußen spezialisieren auf nur genau ein Thema. Und dadurch sind die Kunden halt teilweise so, ich möchte jetzt nicht sagen, ja doch, die Kunden sind eigentlich vorbelastet durch Einzelprojekte und klimpern immer mal wieder hier was, da was, aber keiner guckt sich mal so das gesamte Thema an. Und das sehe ich halt auch immer wieder. Von daher, ja, schön, dass du das dann auch bestätigst. Vielleicht noch eine letzte Frage zu dem Thema oder zwei ganz kurze, besser gesagt. Wie kann man denn jetzt Vertrauen aufbauen, ohne dass man aufdringlich wirkt? Ja, also was würdest du da jemandem raten?
Ja, das ist das, was ich eben schon so ein bisschen angesprochen habe, tatsächlich erstmal sich die Zeit nehmen, zu verstehen, was wird eigentlich gebraucht, wie sieht eine gute Lösung aus, dabei auch vielleicht das die eine oder andere vordergründig auf der Hand liegende Lösung dann zu verwerfen und auch mal den Umweg zu gehen, das mag Zeit kosten. Und dafür ist total wichtig, dass man unabhängig ist. Also vom Erfolg getrieben zu sein und in irgendwelche Gespräche oder in Kundenbeziehungen zu gehen mit der Zielsetzung, den schnellen Abschluss zu machen, weil es braucht ja nehme das jetzt mal aus einem anderen Bereich, also viele IT-Dienstleister oder auch jetzt AI-Plattformen, die haben dann Quartalsergebnisse, die müssen dann noch bis Ende Juni ihre Zahlen liefern und stehen dann unter Druck und schließen dann lieber einen schnellen, vielleicht auch dann nicht 100% richtigen Deal ab. Und das führt dazu, dass das holt einen immer wieder ein. Also unabhängig zu sein, die richtige Lösung, die vielleicht auch Zeit kostet, dann anzubieten. Nur so kann man Trust gewinnen. Und ich werde auch ganz oft gefragt, wie hast du denn überhaupt Akquise bei McKinsey gemacht? Wie kommst du auf neue Kunden etc.? Und die Antwort ist, niemals, habe ich nie gemacht, sondern das sind Folgethemen. Wenn man den Trust hat, helfen kann, dann bewährt man sich als der Löser und der Advisor of Choice und wird dann über Mund-zu-Mund-Propaganda oder Ähnliches weiterempfohlen und bekommt dann über dieses Thema Anfragen. Aber Akquise war für mich immer, also erst recht Kaltakquise, immer ein total unbekanntes Feld.
Kann ich nachvollziehen, weil ich habe im Gegensatz zu dir auf dem Trading Floor Kaltakquise gemacht und habe Kunden angerufen zu Produkten, von denen ich selber 10 Minuten vorher erst erfahren habe, was es ist. Und musste dann Leute anrufen, auch für Produkte, die einfach scheiße waren. Und das Spannende ist, selbst wenn man sowas macht, kann man das gescheit machen und Vertrauen aufbauen, weil ich musste immer die Vermögensverwalter anrufen, die kein anderer Sales anrufen wollte, weil die haben alle ihre Asset Manager, die großen, anrufen dürfen. So, und ich durfte halt so den letzten Rest der Liste abtelefonieren. Und ich habe dann relativ regelmäßig auch mit immer wieder denselben gesprochen. Ich wusste schon, die werden Nein sagen, aber es waren ganz coole Gespräche und ich hatte ein Gespräch dann vor ein paar Jahren wieder mal mit einem von den Vermögensverwaltern, wo ich meinte, hey, das war mir so peinlich, ich musste euch immer anrufen zu dem. Und da haben die gesagt, ja, aber du hast es wirklich charmant versucht, das muss man dir lassen, ja. Und weißt du, heute können wir drüber lachen und haben trotzdem eine coole Beziehung so auf Augenhöhe, obwohl ich damals echt diesen Quatsch machen musste, ne. Ja, aber wenn du jetzt, es gibt ja zum Glück auch in der Branche immer mal wieder ein paar jüngere Vermögensverwalter, die jetzt also neu gegründet werden oder auch ein paar jüngere, ich will jetzt nicht sagen, ja teilweise Millennials, aber auch teilweise so in meinem Alter, da muss man ja schon von jünger in der VV-Branche reden. Wenn du jetzt einem jungen Vermögensverwalter einen Rat geben müsstest, vor allen Dingen auch mit deiner ganzen Erfahrung, wie er an große Mandate kommt, was würdest du der Person empfehlen? Außer natürlich Polo zu lernen. Was würdest du noch empfehlen?
Ja, also über das Polo-Netzwerk, da fallen dann die großen Mandate wie reife Früchte vom Baum. Das ist klar. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, erstmal ja, sein Handwerkszeug zu beherrschen und die Hausaufgaben zu machen. Was bei, jetzt Stichwort größere Mandate, was wird denn dort überhaupt nachgefragt oder was ist der Bedarf? Also welche Assetklassen, ist ja jeder irgendwie, zumindest in meinem Umfeld, die Leute, die ich kenne, sind ja alle investiert und in verschiedenen Themen und haben da ihre Erfahrung gemacht. Und die Frage ist, gibt es dann da einen Sweet Spot, wo man entsprechend hineinkommt? Ich sag mal, Jürgen Schröder als Kunde, ich arbeite mit einem Vermögensberater zusammen, der vor einiger Zeit schon, das ist jetzt ein bisschen einfacher geworden, aber vor einiger Zeit schon angeboten hat, Direct Investments in Private Equity Fonds in den USA über eine, Pool/Treuhänderlösung angeboten hat, sodass man mit Tickets von ein paar hunderttausend Euro oder einer Million die Chance hatte, direkt in Private Equity zu gehen, wo typischerweise der Threshold irgendwie 20 Millionen darüber war. Und das war ein spannendes Thema, eine Assetklasse, die bei mir im Portfolio fehlte, wo eine Lösung da war, die vielleicht nicht unique, aber schon ein bisschen mal differenzierend war. Und mit dem Thema sind wir wunderbar ins Gespräch gekommen. Die Produkte sind dann auch entsprechend nur die Fonds. Das waren dann nicht der erste oder zweite Fonds, der aufgelegt wurde, sondern der 9. oder 10. mit einem entsprechenden Track Record, sodass dann auch Trust da war, dass man sagen konnte, das hat in der Vergangenheit gut funktioniert. Die Zukunft ist eh immer ungewiss, aber es gibt da Evidenz. So, und das war dann ein rundes Paket, anstatt, ich sag mal, auf mich zuzukommen. Macht auch die eine oder andere Privatbank, ruft mal an. Da ist dann die Junior-Kontakterin, die dann über nette Gespräche versucht, einen Termin mit ihrem Chef zu vereinbaren und dann aber nicht in der Lage ist, mir zu erklären, was denn für mich der Nutzen aus diesem Gespräch wäre. Anders als, der hat tolle Angebote und möchte sie mal kennenlernen.
Ja, und du bist ja, ich meine, wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, das Thema Preis. Ich würde jetzt auch dich nicht so einschätzen, wenn du einen Berater hast, der einen guten Job macht oder wenn dein Portfolio gut allokiert ist, dann bist du wahrscheinlich nicht der Typ, der sagt, jetzt ein Basispunkt woanders weniger, dann wechsle ich mal, ne?
Nein, in der Tat nicht. Und das ist eben, Kosten guckt man sich dann auch irgendwann. Aber die Frage, und da sind wir wieder erstmal bei dem Nutzen, also was ist da die Benefit-Equation? Ist das was spannend ist? Ist das eine Asset-Klasse, wo der Kunde noch Bedarf hat und entsprechend dann investiert? Oder ein schönes Beispiel ist, wir sind ja jetzt auf einem neuen Plateau beim Thema Gold. Da vor einiger Zeit, also als der Goldpreis noch bei die Unze bei 1250 oder 1300 US-Dollar war, zu sagen, jetzt investiere ich in Gold, sind vielleicht viele drauf gekommen, aber dann stellt sich auch die Frage, wie denn? Und einer meiner Bankansprechpartner kam auf die glorreiche Idee, am besten sind Münzen, weil die sind sehr fungibel und. Und das war für mich natürlich sofort der Schuss ins eigene Knie, wo ich dachte, also was ist das für ein Unsinn? Ich fange ja jetzt nicht an, in Goldmünzen in kleiner Stückel zu investieren. Aber das ist so, sind so ja klassische Fehler. Keine Ahnung, vielleicht war die Provision auf Münzen höher als auf Barren oder whatever.
Ja,
aber wo man dann den Kopf schüttelt und sagt, also was für ein Vollidiot ist das denn? Und end of story, mit dem würde ich nie wieder ein Gespräch führen, ne?
Ja, und das ist ja das, was ich auch immer sage, ne? Man ist sich dessen gar nicht so bewusst, wie verheerend es ist, wenn man in einem Bereich wie diesem einen Kunden oder potenziellen Kunden schon vergrätzt, ne? Also ich habe da so ein Beispiel, das erzähle ich vielleicht noch an der Stelle kurz, weil das passiert bei Banken ganz oft, aber sogar bei anderen Marken. Also ich habe eine Geschichte mitbekommen in meinem direkten Bekanntenkreis, wo jemand wirklich sich ewig damit beschäftigt hat, sich seinen ersten 911er zu kaufen. So, zu bestellen bei Porsche, neu konfiguriert alles. Dann hier in eins, ich sag nicht welches Porsche-Zentrum, aber es ist hier eins gewesen, wo die Person dann halt spontan, also endlich wohl geschafft, so sich zu überwinden und zu sagen, okay, ich gehe jetzt ins Porsche-Zentrum, ich mache das jetzt fix, ich mache mal eine Probefahrt etc. Nach anderthalb Jahren konfigurieren und so. Und dann war das halt dort, der Service war irgendwie nicht so ganz on top, weil das kennt man ja eigentlich von Porsche auch nicht. Aber anscheinend hat man dann gesagt, nee, es geht gerade irgendwie nicht, ist schwierig und die Fahrzeuge sind nicht alle da und so weiter. Und man hat halt ohne irgendwie, und es hieß dann ja, in 3-4 Wochen können wir einen Termin machen. So, was ist passiert? Diese Person hat mit jemand anderem gesprochen aus dem eigenen Netzwerk und so viel zum Thema Netzwerke. Und die Person meinte, ach, das ist aber eine komische Geschichte. Ich bin in einem anderen Porsche-Zentrum. Ich gebe dir mal dort die Kontaktdaten, schick mir deine Konfiguration, ich leite das dorthin. Dann haben die innerhalb von einer Viertelstunde, haben die sich gemeldet wohl, haben direkt einen Termin ausgemacht, super zeitnah für eine Probefahrt. Und dann ist Folgendes passiert. Die Person, die dann dort den Porsche bestellt hat, in dem anderen Porsche-Zentrum, hat noch einen Kumpel gehabt, der auch gerade einen bestellen wollte. Und der hat den zum Bestellen einfach mitgebracht und hat zum Verkäufer gesagt, ist es okay, wenn wir gerade beide bestellen? So, und so hat ein anderes Porsche-Zentrum leider 3 Kunden am Stück quasi verloren, weil sie einen nicht gut servicen konnten. Warum auch immer, das kann ja passieren. Aber das ist eben die Gefahr, wenn man in solchen Netzwerken sich verbrennt, weil selbst wenn du nur vielleicht einen Kunden verlierst, verlierst du eigentlich das gesamte Netzwerk gerade mit. Ne? Und das ist halt das Gefährliche und das ist so ein Blindspot, was viele auch nicht sehen. Ja, genau. Gut, dann machen wir weiter, Jürgen.
Das aus, ja.
Mit dem Thema Polo. Wir haben ja jetzt vorhin schon gehört, wie du dazu gekommen bist, warum du dabei geblieben bist. Das erklärt jetzt aber noch nicht, wieso, ich die Möglichkeit hatte, dass mein Pferd bei dir quasi im Stall steht. Und es ist ja auch nicht nur bei ein paar Stunden geblieben, Jürgen. Wie hat sich das Ganze bei dir entwickelt? Nimm uns da mal mit. Was war der Weg von, ich finde das gut, zu, ja, ich habe jetzt eine der schönsten und größten Poloanlagen, die man in Deutschland so finden kann. Jetzt können Leute bei mir auch Polo lernen. Wie ist so die Entwicklung dahin gewesen?
Ja, das fängt wieder dabei an, was gibt's für Lösungen? Und das war damals eben N gleich 1, meine eigene Lösung, wie ich zum Polo gekommen bin. Und dann eben, habe ich ja vorhin schon erzählt, dann relativ schnell das gelernt, intensiv gemacht, polosüchtig geworden im Sinne von fast jeden Tag pro Woche das zu machen, Turniere zu spielen, auch eine deutsche Meisterschaft zu gewinnen und. Und ich mir gedacht habe, das ging alles ja nur durch diesen Zufall, dass ich im Urlaub da mit einem Freund auf das Thema gekommen bin, der setzt mich mal auf seine Pferde. Und wo ich gesagt habe, das darf doch gar nicht wahr sein. Das muss man doch irgendwie anders auch hinbekommen. Also wie kann man eigentlich in Polo einsteigen? Und dann parallel gibt es natürlich immer so die Beraterdiagnose anhand ein paar Kennzahlen. Und wenn man sich das anschaut, wie viele Reiter es, und jetzt rede ich nur mal über den Großraum Rhein-Ruhr in Düsseldorf, also wie viele Reiter gibt es dort und wie groß ist der Anteil an Polospielern? Das ist Faktor 20 geringer als im Großraum Paris oder London, wo man dann sagt, wie kann das sein? Ist ja irgendwie unausgeschöpftes Potenzial. Mhm. Und gleichzeitig haben wir gedacht, Mensch, also ich bin da so begeistert in meiner nach McKinsey-Zeit muss ich mir auch noch überlegen, was das dann genau beruflich alles ist, neben so Klassikern wie meinem Aufsichtsratmandat etc. Aber ich gesagt habe, Mensch, daraus müsste man doch auch ein entsprechendes Business machen können, aber eben nicht, indem ich da eine fertige Schule irgendwie ins Netz gestellt habe, sondern indem ich halt gesagt habe, was brauchen die Leute? Da geht es wieder eben
aus deiner eigenen Erfahrung ja vor allem
aus eigener Erfahrung,
heraus, ne?
Wenn man sich das anschaut. Ich sag mal, der fertige Polospieler, den man auf dem Turnier trifft, der hat dann 4 oder 6 Pferde und hat die ganze Infrastruktur. Aber wie kommt man von, ich möchte jetzt mal Polo lernen, dorthin, so wie es bei mir eben passiert war? Und da habe ich mir gedacht, ist ja immer naheliegend, sich der Berater würde sagen, Benchmarks anzuschauen. Ich habe halt geschaut, wie funktioniert das im Dressursport, wie funktioniert das im Springsport? Und wenn man dann mal in so ein typische größeren, erfolgreichen Reitstall geht, wo dann Springleute stehen, Klammer auf. Das hat natürlich geholfen, dass meine Tochter damals 9 oder 10 Jahre alt eben Springreiterin war. Insofern kannte ich diese Welt über meine Tochter.
Du hast dir also die Pferde-KPIs quasi mal geben lassen, ja?
Ja, beziehungsweise die sind ja nicht so rocket
abgeleitet, ja.
Kann man sich anschauen, indem man halt feststellt, oh, da kommen irgendwie neue dazu, indem die mal Reitstunden nehmen können. Dann gibt es das große Stichwort Reitbeteiligung. Das heißt, diejenigen, die erstmal ein bisschen mehr versuchen wollen, überlegen, das könnte was sein, aber ich habe jetzt nicht das Geld oder auch möchte jetzt gar nicht ein eigenes Pferd kaufen und möchte mir dann quasi das Pferd schon ans Bein binden mit allen Kosten. Aber das ist auch ein emotionales Thema. Man redet ja über ein Tier, was man sich dann anschafft mit der entsprechenden Verantwortung. Also all diese Faktoren mal tiefer zu legen, also die Eintrittsschwelle niedriger zu machen, also auch Schnupperkurse, erste Reitstunden oder Polostunden plus eben auch eine Reitbeteiligung in einem Polopony. Da das Konzept ist dann gar nicht schwierig, wenn man das jahrelang gemacht hat in anderen Bereichen, wie dann so eine Poloakademie aussehen muss, was man dort tut, vom Marketing bis zu den Operations. Und dann stellt man relativ schnell fest, Wenn man das in einem existierenden Polo-Club macht, der klassischerweise in Deutschland Polo auf der Wiese macht und das Ganze fängt im Mai an und hört Ende September auf, also wenn es dann im Oktober nass und kalt wird, wird Polo eingestellt und dann gehen die, ich sag mal, Aficionados, die gehen dann nach Argentinien und spielen dann dort oder machen was anderes. Aber wenn man wirklich eine Akademie betreiben will, muss man das ja irgendwie 12 Monate im Jahr hinkriegen. Mhm. Also braucht man eine Anlage, eine Reitanlage, wo man auch Indoor trainieren kann, wo man auch draußen Sandplatz hat. Und relativ schnell kommt dann raus, wie die Infrastruktur aussieht, die man braucht. Und dann habe ich eben die Gelegenheit gehabt, jetzt machen wir mal einen Sprung zu nach 2025 eben diese Anlage in Bethburg-Hau, also Heisterfelshof heißt es original. Wir nennen das jetzt Polo Park NRW.
Sehr gut, machen
die,
wir.
Die zu pachen, die zu pachten mit einem Freund und Partner zusammen. Das war auch wieder eine schöne Gelegenheit. Das ist eine ehemalige Trabrenngestüt mit einer Trabrennbahn. Die Konjunktur für das ganze Traber-Thema ist irgendwie ein bisschen oder sehr, sehr schleppend, sodass die eine neue Verwendung suchten. Und haben dann gesagt, Mensch, also Polo wäre doch klasse hier. Im Umfeld gibt es auch sehr renommierte Springställe oder auch Dressurställe. Also Isabel Wert ist um die Ecke, Holger Hetzel mit seinem Springstall ist auch um die Ecke, sodass wir da, ich sag mal, mitten im Epizentrum eines der rheinländischen Reiterszene sind. Und da habe ich gesagt, da schlagen wir zu, nehmen die Anlage, bauen noch einen Poloplatz in die Trabrennbahn. Ansonsten haben wir eine Halle, einen Außenplatz, viele Boxen, wunderschöne Anlage.
Weißt du, wie viel, ganz kurze Frage vielleicht nur, weißt du, wie viel Quadratmeter Wiese dort ist, also wo auch die Pferde dann rumgrasen, also ohne den Poloplatz, hast du das ungefähr?
Ja, also die Weidefläche, also Koppeln plus insbesondere viele große Weidefläche, wir haben insgesamt 14 Hektar. Sodass also ausreichend Freifläche für die Pferde da ist. Wir haben zwei Reitbahnen, die eine ist 1 Kilometer, die andere 2,5 Kilometer lang, sodass die Pferde entsprechend viel laufen können, auch viel geradeaus laufen können, also nicht nur in der Führanlage im Kreis laufen. Also das ganze Thema Wirbelsäule, Motorik ist gerade das Thema geradeauslaufen für Pferde essentiell, also zum Thema Pferdewohl und richtige Haltung.
Ja.
Und dann haben wir dort auch noch ein Pferdetherapiezentrum mit Aquatrainer, Sohletherapie etc. Also all das war dort und dann haben wir zugeschlagen und gesagt haben, das ist ja exakt das, was wir brauchen für den Polopark NRW und haben dort jetzt die entsprechende Reitanlage, Poloanlage, um den Kunden, die mal einen Schnupperkurs machen wollen oder wie eben beschrieben über Stunden oder eine Reitbeteiligung bis hin zu eigenen Pferden. Also da steht ja so ein Schimmel, der heißt Camilla, der ist dort eingestallt. Wir haben auch andere Kunden, Polokunden.
Ich glaube, Jürgen, bin ich die Einzige, die nur ein Pferd hat?
Das ändert sich ja über Zeit. Also man fängt kleiner an. Und wie gesagt, Polo macht süchtig, dann wären es zwei Pferde, sodass man schon mal ein halbes Turnier mitspielen kann. Also wir veranstalten jetzt in diesem Jahr im Herbst auch das erste eigene Turnier und machen dort Firmen-Events. Also das Ganze ist holistisch gedacht, also nicht nur Polo als Sport, sondern eben über das ganze Thema, wie es ja rund um Autorennen oder rund um das Thema Golf dann auch Events gibt, bieten wir Firmen-Events an. Wir haben Tagungsräume, die Möglichkeiten, dort mal tolle Offsites zu machen für Management-Teams, die mal was in einer anderen Location, in einem anderen Environment machen wollen.
Und die vielleicht auch mal Polo spielen wollen. Ne?
Genau, den Mitarbeiter am Ende dann mal aufs Pferd setzen oder beim argentinischen Polo Asado dann einen tollen Ausklang des Arbeitstages zu haben. All das sind Pakete, Leistungen, die wir dort anbieten, um das ganze Thema Polo auch als Akademie und Event-Location erfolgreich machen zu können.
Genau, du, ich habe noch ein paar Fragen dazwischen, weil, also erstmal vielen Dank für die ganzen Ausführungen und wir blenden auch die ganzen Links ein und für alle, die das auf YouTube schauen, blenden wir auch mal ein paar Bilder von der Anlage ein, damit sich das jeder mal anschauen kann. Aber nochmal ganz kurz einen kleinen Schritt zurück. Also du, das heißt, du hast jetzt wirklich gut erklärt, wo wir heute stehen. Aber wie viele Pferde stehen jetzt auch da? Wie viele davon sind von dir? Hast du am Anfang erstmal nur eins gekauft oder hast du gleich vier gekauft? Also wie war so auch da deine Reise, Jürgen?
Ja, auch da war wieder so das Motto von früher und auch bei McKinsey, also Ambitionen möglichst hochzulegen.
Okay.
Wir haben dann am Anfang gleich mehrere Pferde gekauft. Also wir haben dort 8 Schulpferde. Also ich habe meine eigenen Pferde da, mit denen ich Turniere spiele. Die anderen Spieler von uns, Trainer, haben auch ihre eigenen Pferde. Plus es sind 8 Schulpferde dort. Also für jedes Leistungsniveau ein entsprechendes argentinisches Polo-Pony. Das ist nochmal wichtig, die Polo-Pferde. Das ist ja eine eigene Kreuzung von Criollos und Warmblütern. Die sind alle in Argentinien gezüchtet, gezogen. Und warum erzähle ich das? Die kommen dann eben aus Argentinien nach Europa, meistens mit den Profis, die Polo-Ponys dann bei Turnieren spielen. Und im Herbst hat man die riesengroße Chance, wenn die argentinischen Profis dann nach Argentinien zurückgehen, dass die sagen, ach, ich könnte mir schon vorstellen, meine Pferde hier in Europa zu lassen oder auch zu verkaufen. Und dann haben wir am Anfang, habe ich dann zweimal ganz ein gutes Package-Deal gemacht, habe dann gleich 4 oder 5 Pferde im Paket gekauft, natürlich alle vorher ausprobiert. Und so sind wir dann dazu gekommen, dass wir eben, ich sag mal, von Anfang an, das war natürlich ein ziemliches Anfangsinvestment, aber eben nicht klein angefangen haben, sondern mit einer Zielvision, die auch realisiert haben, dass dort mehrere Schulpferde stehen, eigene Pferde, um Turniere zu spielen oder auch Practice Shaka, also unsere Übungsspiele machen zu können. Wir haben in der Anlage immer 2 oder 3 argentinische Profis, jüngere und den Juan Correa, den ich schon beschrieben habe.
Ja, es ist immer jemand da.
Dass immer dort sowohl Training gemacht werden kann, oder auch eben Übungsspielchen, das also mindestens typischerweise, also nicht typischerweise, sondern Team besteht ja aus 4 Spielern, dann spielt man 4 gegen 4, aber ein Trainingsspielchen kann auch mal 3 gegen 3 sein, aber so, ich sag mal, diese Größenordnungen sind immer gewährleistet. Und wir haben jetzt neu seit Anfang des Jahres noch den Alexander Schwarz, also auch eine Polo-Legende, hat glaube ich 22 Mal deutsche Meisterschaft gewonnen, viele Spiele in der Nationalmannschaft absolviert. Der ist einer von 3 deutschen lizenzierten Schiedsrichtern und auch Trainer und bringt so ein bisschen die deutsche Disziplin und Bildungswesen mit zu unseren Argentiniern, die wir vor Ort haben. Und in der Kombination der prätentiöse deutsche Trainer plus unsere argentinischen, die dann das ein bisschen mehr latinomäßig machen. Also in der Kombination haben wir genügend Pferde, für jeden was dabei, auch unterschiedliche Trainer, unseren eigenen Schiedsrichter, wenn wir Turniere machen, aber auch bei den Übungsspielchen ist uns ganz wichtig, dass dort regelgerecht ausgebildet, aber auch trainiert wird. Der Alexander Schwarz dort auch bei Übungsspielchen Schiedsrichter macht, um, das hattest du mal so angesprochen, zu vermeiden. Das ist ja Polo, ist, sagen wir immer, die einzige Sportart der Welt, wo ein Foul gepfiffen wird, bevor es überhaupt begangen wurde, einfach um Reiter und vor allen Dingen Pferde zu schützen. Und da hilft es natürlich bei all diesen Übungen, Schiedsrichter, einen lizenzierten DPV, DPV steht für Deutscher Poloverband, Schiedsrichter zu haben. Und gleichzeitig ist mir wichtig, auch nochmal im Stichwort holistisch, das Ganze innerhalb der deutschen Reiterei zu betreiben. Also wir haben auch einen Reitverein, der Mitglied in der FN, also der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, dem Verband ist. Auch da versuchen wir, das größer zu denken, Polo aus der Polo-Ecke in die gesamte Reiterei zu bringen, sind bei Springwettbewerben da, auch in Aachen mal vertreten, sodass wir eben versuchen, dort Polo auch innerhalb der deutschen Reiterei besser zu etablieren.
Ja, nee, also da sagst du vieles, was wichtig ist, weil wie gesagt, ich habe ja auch so meine Vorurteile gehabt oder Berührungsängste und kann da auch nur an der Stelle jedem sagen, einfach mal sich das anschauen, vorbeigucken und da einfach wirklich auf die Leute zugehen, weil es ist eine kleine Community und was ich auch immer so erlebt habe, man wird sehr offen auch von allen aufgenommen in der Regel, weil im Prinzip es hilft allen, wenn mehr Leute Polo machen und das weiß auch jeder. Und ich bin auch sehr dankbar, dass Camilla bei euch so gut versorgt wird, weil ich kriege immer wieder auch die Frage, Alex, warum steht denn dein Pferd in Deutschland? So, weil ganz einfache Begründung, ne? Als ich in die Schweiz gegangen bin, hatte ich hier damals keinerlei Netzwerk. Und ich musste halt wirklich einen Stall finden, wo einfach alles tippitoppi läuft, wo die richtigen Leute da sind. Also deswegen, du hast ja schon die argentinischen Profis auch erwähnt, aber auch an der Stelle, ihr habt ja auch eine ausgebildete Pferdewirtin vor Ort. Das heißt, auch da, weißt du, ich muss mir nie Sorgen machen, dass irgendwas mal ist. Ja, und die Camilla ist 24 Jahre alt und die war noch nie so gut durchtrainiert und auch gesund, wie seitdem sie halt auch bei euch ist, was ja eben auch mit der Haltung zu tun hat. Viel Platz, die ganze Zeit draußen, wenig in den Boxen, ne? Das muss man ja einfach an der Stelle mal sagen. Die Haltung drumherum macht ja viel mehr fürs Pferdewohl aus, als mal ein paar Minuten Training oder Chaka oder sonst was. Und wenn man sich da halt die Pferdehaltung, ich sag mal, im klassischen Reitsport auch anschaut, wo die Pferde oft in den Boxen stehen und wenig Sonnenlicht und wenig Witterung auch mal abkriegen, das ist wahrscheinlich nicht das Allerbeste, ne? Von daher, ich bin immer wieder begeistert, wie viel Platz ihr da auch auf dem neuen Gelände habt und wie gut es den Pferden da geht, ne? Also deswegen auch jeder, der das manchmal kritisch sieht, ist immer herzlich eingeladen, sich das anzuschauen, vorbeizukommen, ja, und natürlich auch Polo zu lernen. Zum Thema nochmal dem sportlichen Jürgen. Du hast ja jetzt auch schon gesagt, Ambitionen, Sport etc. Was beim Polo erinnert dich auch an unternehmerisches Denken?
Das ist relativ simpel. Das ist das ganze Thema. Polo ist ein Strategiespiel. Also es ist erstmal ein Teamansatz, und zwar Team im doppelten Sinne, weil man spielt ja mit drei anderen Spielern, plus, das ist der, wir haben das eben so angesprochen, dein Partner, deine Pferde, die da eben auch mitmachen. Also man ist mit seinen Pferden, also pro Spiel sind das ja vier bis sechs Pferde, also mit vier, also ich selbst mit meinen Partnern, das sind meine Pferde, also mein Pferd als Partner, mit denen man sich überlegen muss, in welcher Reihenfolge, wann, wie gespielt wird, wer auch mal eine Pause braucht oder wer bestimmte Anforderungen hat. Das ist das Thema Partner, plus dann sind es die drei anderen Mannschaftsmitglieder, also ein Riesenteam-Thema. Muss sich auf den Gegner einstellen, strategisch überlegen, wie man das angeht gegen diesen Gegner, mit welcher Strategie. Dann ist das Ganze auch in Anführungsstrichen Kampfsport mit Geschwindigkeit, mit Abreiten. Man muss, ich sag mal, die Augen immer wach haben, den Ball verfolgen, die anderen Pferde. Also da sind dann, ich sag mal, so bei langen Ballpassagen sind vier Spieler mit vier Pferden mit 50 Stundenkilometern unterwegs. Wenn der Ball zur Seite springt, wird gestoppt, gedreht und dann geht's in die andere Richtung los. All das zu antizipieren, früh dran zu sein, zu überlegen, was passieren kann. Also das ist letztendlich in ein sportliches Spiel, aber sehr, sehr taktisch, strategisch und das, was in der, ich sag mal, unternehmerischen Welt gefragt ist. Und das ist auch ja der Grund, warum überhaupt Polo nach Europa kam. Das haben nämlich die englischen Offiziere, die in Nordindien, Nordpakistan dann das Polo-Thema kennengelernt haben, die haben das als Strategiespiel erfasst und haben quasi die Ausbildung, die mentale Ausbildung der Offiziere beim Polo fortgesetzt. Und wer sich beim Polo durchsetzen konnte, der hat dann auch viel mitgebracht für die weitere Offizierslaufbahn. Und insofern haben die Engländer dann ja Polo nach Europa gebracht und dann auch nach Argentinien.
Engländer machen aus allem einen Sport, weißt du? Wie die Schweizer aus allem ein Business machen, machen die Engländer aus allem einen Sport.
Ja, genau. Und die Kombination ist dann bei uns Polo Park NRW, wo wir aus dem Polo-Sport und dann auch noch Business machen. Also das kommt da zusammen.
Das stimmt. Und ich kann das auch nur aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Also die Leute bei euch im Club, ist immer wieder ein Fest. Es macht immer wieder Spaß. Egal, wer welchen Job hat oder welches Business. Also da kommen ja auch alle zusammen, aus allen Branchen, ne? Also es ist ja auch super divers. Und das macht
ja,
einfach
das ist ein Thema,
richtig
toll,
Spaß.
Dass ich unterbreche, was du gar nicht ansprichst, weil für dich selbstverständlich als Frau. Polo ist der einzige Mannschaftssport der Welt, wo Frauen, Männer, da wird gar nicht nachgefragt, sondern man spielt einfach zusammen. Also die Teamaufstellung richtet sich nach einem Handicap und ob jemand Mann, Frau, divers ist, spielt überhaupt keine Rolle, sondern das wird gemischt gespielt. Und es gibt auch, kann jemand sagen, Frauen und Männer spielen auch zusammen Golf, aber ich habe ja jetzt über Mannschaftssport gesprochen. Mhm. Auch das ist ein Thema, wo eben Ehepaare oder ja, Freunde, Mann, Frau zusammenspielen, Vater, Tochter, Mutter-Sohn-Kombination gibt es alles beim Polo. Das macht es auch nochmal aus. Es gibt, weil der Reitsport per se ist ja ein Sport, wo Erfahrung zählt, auch die Erfahrung mit dem eigenen Pferd. Insofern, also wenn man den deutschen Olympiasieger im Springreiten aus Paris sich anschaut und sein Alter, also die besten Pferdesportler sind jetzt noch nicht mit 20, 25 reif, sondern später. Mhm. Und warum sage ich das? Also jede Altersgruppe spielt auch mit und es gibt beispielsweise in München jemand, der ist schon Anfang 70 und spielt wie ein junger Reiter die Turniere mit. Also das Ganze fängt mit 12 Jahren an. Also bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Berlin sind 12, 13, 14-Jährige dabei. Und das geht bis ins hohe Alter. Wenn man noch fit ist und ein gutes Pferd hat, kann man auch noch mit 70 Jahren Polo spielen. Und also sowohl alle Altersgruppen, Männer, Frauen, Familien, also eine tolle Mannschaftssportart, für jeden was dabei.
Da hast du recht, ja. Stimmt, das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen. Das macht schon richtig Laune. Von daher auch ein diverser Sport, auf jeden Fall. Aber ich kann es auch noch bestätigen, Muskelkater etc. Also ich habe hin und wieder ja dann auch meine Sportuhr, die dann trackt. Und ich habe selten bei normalen anderen Sachen oder auch selbst beim Joggen habe ich kaum einen Puls von 190 und mehr. Beim Polo aber schon. Also nicht durchgehend, aber hin und wieder kommt das schon vor. Also für alle, die denken, nur das Pferd macht die Arbeit. Nein, es ist körperlich sehr, sehr fordernd. Jürgen, an der Stelle, welches Handicap hast du eigentlich? Wo bist du aktuell?
Ich selber, mein Handicap ist 0. Mhm. Dazu muss man sagen, dass anders als im Golf fängt das beim Polo an mit einer Platzreife und dann bei minus 2 und geht dann von minus 2, minus 1 dann nach oben. Also plus 10 ist das höchste Handicap weltweit, nur ein paar Argentinier. In Deutschland gibt es, also was deutsche Spieler angibt, ein paar, die haben Handicap 4, ein oder zwei, die haben Handicap 5. Das ist so in Deutschland das höchste. Es gibt dann Europäer, Spanier oder auch Engländer, die haben dann schon mal 6 oder 7. Aber dann, ich sag mal, die Top-Handicaps, 8 oder 10, das sind dann ausschließlich die Argentinier. Und typischerweise Turniere, die dann stattfinden hier in Europa, die dann High-Goal-Turniere sind, also ich sag mal, höchstes sportliches Niveau, da spielen dann die Amateure oder Patrons, so wie ich mit meinem Handicap 0, dann zusammen mit Profis, 2 oder 3 Profis, sodass dann in der Summe Turniere stattfinden mit Handicap 8, 12 ist das höchste in Deutschland, die deutsche Meisterschaft Heigo in Maifeld in Berlin, also vor dem Olympiastadion. Und das höchste in Europa ist beispielsweise 16 Goal. Mhm. Wenn man dann nach Argentinien geht, da spielen dann auch einmal 4-10-Goaler gegen 4-10-Goaler. Das ist in Europa komplett undenkbar. Aber ja, das typische Handicap ist eben, man macht die Platzreife, dazu gehört auch Regelkunde, Ähnliches, auch Horsemanship, also muss wissen, wie man mit dem Pferd umgeht, das Pferd sattelt und, also vorbereitet, plus dann eben Regelkunde. Damit erwirbt man die Platzreife und kann dann anfangen und hat dann nach so einem ersten Turnier ein Handicap von minus 2 und minus 1 oder auch 0. Relativ viele der deutschen Amateure, die später dazugekommen sind, haben dann Handicap 0. Manchmal schafft auch einer ein Handicap 1. Und dann gibt es die jungen Burschen, die dann schon als Kinder angefangen haben oder auch junge Mädels, beides, die dann schon auch als Deutsche, weil sie früh angefangen haben, in der Kindheit dann Handicap 3, 4 oder 5 schaffen.
Ja, das stimmt. Da haben wir ja auch ein paar bei uns dann im Club, die auch unfassbar gut sind. Also muss man an der Stelle auch schon mal lobend erwähnen. Aber genau an der Stelle auch ganz wichtig, ne? Es sind alle Leistungsniveaus da, weil ich habe zum Beispiel jetzt immer noch kein Turnier gespielt bisher, einfach weil ich es auch noch nicht geschafft habe. Und ja, du hast schon gesagt, ne, das zweite Pferd, das muss erst noch dazukommen und so. Aber also jedes Leistungsniveau ist willkommen. Das ist, glaube ich, wichtig zu sagen. Die Gemeinschaft ist cool, es funktioniert ganz gut. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns dann abstimmen, wann wieder gechuckert wird, wann wir uns wieder treffen oder wer wann da ist. Also auch total entspannt. Ja, also man muss sich da nicht großartig dann anmelden. Und auch sonst, wir müssen auch nicht in weißen Hosen spielen, ja, zum Training. Also auch da alles entspannt. Genau, deswegen die Gemeinschaft finde ich sehr schön, gerade auch bei dem, was ihr da jetzt aufgebaut habt. Wenn jetzt jemand aus der Wirtschaft sagt, hey, das interessiert mich irgendwie, ich möchte da mal tiefer eintauchen, ich will aber vielleicht auch nicht direkt selber spielen, was würdest du da sagen oder was bietet ihr dann auch zum Beispiel an? Also wie kann man jetzt vielleicht sich dem Ganzen nähern?
Ja, vielleicht erstmal kommunikativ, simpel über unsere Kanäle, also rein Polo Akademie bei LinkedIn, Instagram oder auch unsere Webseite. Und für die Anlage selbst bauen wir ja da das Brand Polo Park NRW auf. Also Eingangskanäle gibt es genügend. Und was kann man dann entsprechend, wie kann man sich engagieren? Einmal beispielsweise jetzt Ende August, das Wochenende 28. und 29., wo wir ein Turnier spielen, haben wir schon zwei Firmenkunden, die mit einigen Top-Kunden dorthin kommen möchten und den Kunden das mal näher bringen. Man kann auch entsprechend Turniersponsor, also Sponsor eines Teams werden, was es ermöglicht, dass man dann sagt, Mensch, da ist eine Identifikation da, die Kunden, die kommen, das ist unser Team, kann sich mit dem Team zusammensetzen, Team-Talk, Strategie, wie stellt man sich auf, wie wird gespielt oder auch hinterher beim Debriefing, was hat geklappt, nicht geklappt. Also ich sag mal, so ein bisschen wie der Paddock-Walk bei Formel 1, wenn man das mal miterlebt hat, also da beim Reifenwechsel dabei zu sein etc. Das geht bei uns auch beim Polo danach.
Und es ist günstiger als bei der Formel 1.
Deutlich, deutlich günstiger und deutlich umweltschonender. Also wir haben keine CO2-Emissionen, jedenfalls keine, was fuelbasiert wäre. Mhm. Und danach gibt es dann immer ein nettes Asado unsere VIP-Räume, da heißen Casino. Da kann man auch den Tag verbringen, von der Terrasse aus das Polofeld überschauen. Man kann einmal durch die Stallgassen gehen oder auch die interessierte Partnerin oder Partner oder das Kind mal auf ein Polopferd setzen. Das ist das rund um die Polo-Veranstaltung. Wir bieten aber eben auch Firmen-Events an, wie schon mal erwähnt, in einer anderen Location, in einem anderen Setting Offsite zu machen, das zu kombinieren mit der Möglichkeit, mal auf dem Pferd zu sitzen. Wir haben auch im Portfolio eine Pferdetrainerin oder ich sage jetzt mal Pferdeflüsterin, wo man das ein oder andere auch mal ausprobieren kann an Führungsqualitäten mit Pferden zusammen. Also gibt es verschiedenste Formate, die wir unabhängig von Events rund um Polo veranstalten, wo man dann einfach sagt, wir kommen zu euch für ein, zwei Tage, jedenfalls auch mit einer Übernachtung in einer schönen Umgebung dort, wo man dann entsprechendes Offside macht. All das bieten wir an. Nichts von der Stange, weil da komme ich wieder zu dem zurück, was wir mal hatten. Mhm. Es geht ja darum, das erfolgreich zu machen. Wie kann man das, indem jetzt der Kunde XY sagt, ich möchte mal Folgendes machen, geht das? Und ja, es geht alles. Es ist ja unsere eigene Akademie. Mhm. Die Infrastruktur gehört uns. Wir können alles darstellen, was sinnvoll ist für den Kunden, was für sein Event, für seine Offside-Inhalte wichtig ist, um dann eben entsprechend da sicherzustellen, dass die Ziele erreicht werden oder auch beim Sponsoring. Da geht es ja nicht darum, den Namen auf einem Polohemd zu sehen oder an einer Bande, sondern eben Kundenengagement, Excitement zu fördern, mit den Kunden ins Gespräch zu kommen, um das, was ich vorhin geschildert habe, erstmal den Kunden kennenzulernen, seine Zielsetzung besser zu verstehen, da eine persönliche Beziehung, Trust aufzubauen, all das ist am Rande des Spielfelds möglich oder zurückgezogen in unseren Räumlichkeiten, wo man dann eben schöne Möglichkeiten hat, am Rande des Polospiels dort Kundenkontakte zu entwickeln, aufzubauen, in einer sehr, sehr einzigartigen Umgebung.
Und ihr seid halt super gut erreichbar, ne? Man kann bequem nach Düsseldorf auch fliegen und von da aus ist man super fix auch mit dem Auto da. Die Anlage ist wunderbar, die Leute drumherum sind cool, also auch alleine fürs Netzwerk ist es ein Gewinn, aber eben auch, wenn man mal wirklich Polo in einem schönen Umfeld lernen will, dann gibt es hier einfach die Gelegenheit. Von daher gerne jeder, der jetzt Polo-Luft schnuppern möchte und mal nah dran sein möchte, kann sich gerne bei dir melden. Auf LinkedIn bist du ja auch unterwegs, schreibst dann auch zurück. Von daher danke ich dir für die Einblicke heute an der Stelle. Freue mich auf noch ganz viele Polo-Turniere und Chaka bei euch und auch auf das zweite Pferd. Genau. Hast du noch einen letzten Satz für alle, die jetzt zuhören?
Einfach Polo lernen.
Ich wusste es. Ja, ich wusste es, Jürgen. Vielen Dank an der Stelle. Und wie gesagt, nutzt das alle als Einladung, sich gerne damit zu beschäftigen. Wir beantworten da gerne alle Fragen und freuen uns auf weitere spannende Polo-Erlebnisse.
Ja, wunderbar. Wir sehen uns auf dem Feld.
Danke dir, Jürgen. So.